Warum sagst du mir nicht, dass du mich liebst? Beschwert sich die Frau. Warum höre ich das so selten von dir? Warum sagst du mir das nicht öfter? Ich möchte es öfter hören, dass du mich liebst. Darauf sagt der Mann dann zu mich nüchtern und trocken, also ich habe dir das einmal bei unserer Hochzeit gesagt und falls sich irgendwas daran ändert, dann wirst du es schon erfahren. Nüchtern betrachtet muss man sagen, ja, hat er eh recht. Aber wir Menschen sind halt nicht nur logische und rational denkende Wesen, sondern wir sind auch emotionale Wesen. Frauen meistens ein bisschen mehr, Männer oftmals ein bisschen weniger, aber doch, wir haben Emotionen. Und wir brauchen ja immer wieder Erinnerung und Ermutigung, und sonst vergessen wir einfach und das ja, geht ein bisschen in Vergessenheit und schleichen sich dann also Zweifel ein. Stimmt es wirklich, dass mich Gott wirklich lieb hat? Stimmt es, dass er mir alle meine Sünden vergeben hat? Auch diese gehässigen Worte, die ich vorige Woche wieder gesagt habe. So schleichen sie einfach Zweifel ein und da brauchen wir einfach immer wieder Erinnerung. Etwas einmal zu hören reicht oft nicht, man muss das einfach immer wieder mal hören und in Erinnerung rufen. Und wir brauchen Ermutigung. Das ist auch der Titel unserer Predigt heute. Und so geht es nicht nur uns, sondern es geht auch Mose so. Erinnern wir uns zurück, wir sind in unserer Predigtreihe unterwegs zum Ziel, über das erste Buch Mose. Und da hatte Mose diese wunderbare Gottesbegegnung am Berg Horeb, beim brennenden Dornbusch, und er hat dann etwas widerwillig diesen Mega-Auftrag von Gott angenommen, das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten rauszubringen und ins gelobte Land zu führen. Er war nicht sehr begeistert davon, aber okay, wenn Gott das sagt, wenn Gott das so haben möchte, dann wird es schon gut gehen, dann wird er das segnen, er wird mir beistehen. Und das wird dann schon hinhauen. Ihr könnt euch erinnern, er gesagt hat, oder wie wir gesagt haben, ich will nicht, aber ich muss. Also hat Mose dann im Vertrauen in diesen Schritt gemacht und hat diesen Auftrag angenommen. Und das Ergebnis war dann, haben wir letzten Sonntag gehört, nicht nur, dass ihn der Pharao eigentlich ausgelacht hat und wie einen räudigen Hund wieder weggeschickt hat, nicht nur, dass er sie beim eigenen Volk unbeliebt gemacht hat, nein, es ist alles nur noch schlimmer worden. Und jetzt kommt er halt ziemlich zerknirscht und ziemlich kleinlaut wieder zu Gott und weint sich halt bei ihm aus. Da sind wir jetzt am Ende vom 5. Kapitel, ab Vers 22. Da wandte sich Mose an Jahwe und sagte, Herr, warum behandelst du dieses Volk so schlecht? Wozu hast du mich denn hergeschickt? Seit ich zum Pharao gegangen bin und in deinem Namen gesprochen habe, misshandelt er das Volk nur noch mehr. Und du hast dein Volk keineswegs gerettet. Also er ist wirklich frustriert. Er wollte den Auftrag ja gar nicht und jetzt hat er es doch gemacht und jetzt ist alles nur noch schlechter geworden. Und das ist ein Phänomen, das wir oft erleben. Nicht immer, es ist keine Gesetzmäßigkeit, aber es ist doch oft zu erleben, dass bevor etwas besser wird, wird es zuerst einmal noch schlimmer. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, in der letzten Predigt habe ich auch von der Eröffnung von unseren Gemeinderäumlichkeiten da erzählt, vor 20 Jahren. Wir haben im Vertrauen und im Gebet eben diesen Glaubensschritt gemacht, Kosten und Mühen auf uns genommen, dieses Gebäude gemietet, adaptiert, umgebaut. Und dann hat sich die Gemeindegliederzahl, kann man sagen, halbiert. Also das ist wirklich bergab gegangen. Und da kommen dann Zweifel. War das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Wir haben gedacht, das möchte Gott, er segnet es. Und jetzt das. Da kommen Zweifel und man ist frustriert. Und man fragt Gott, warum? Warum das jetzt? Dieser Rückschlag. Langfristig muss man sagen, es war sicher die richtige Entscheidung und es ist gut, dass es diese Gemeinde hier vor Ort gibt, dass Menschen das Wort Gottes hören und erleben können. Die Zeiten haben sich dann auch wieder gebessert. Und das ist so die Lektion 1 heute. Gute Entscheidungen führen nicht automatisch sofort immer zu guten Ergebnissen. Oft gibt es da wirklich Rückschläge und ja, dann fängt man an zu zweifeln. Und das ist eben gut zu wissen, dass eben gute Entscheidungen nicht immer automatisch sofort zu guten Ergebnissen führen müssen. Und das ist auch etwas, was man im Taufunterricht auch immer wieder betonen, dass die Taufe nicht so das Ziel des Glaubenslebens ist, sondern eigentlich der Anfang. Und auch da ist es oft, nicht immer, aber doch oft zu erleben, dass gerade Täuflinge nach der Taufe gar keine gute Zeit erleben. Dass sie gerade dann starke Anfechtungen haben und gar keine schöne Zeit. Und das ist ja auch logisch. Der Teufel ist beleidigt, der freut sich nicht darüber, wenn jemand die Entscheidung für Jesus trifft und dass er genau dann ansetzt und die unter Druck setzt, ist eigentlich logisch. Und wenn jemand predigt, komm zu Jesus, dann wird alles besser, dann hast du ein besseres Leben, der predigt einfach ein falsches Evangelium. Und Jesus hat zum Beispiel gesagt, nur ein Beispiel von vielen, Matthäus 10, Vers 34, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Und auch das haben viele schon erlebt, dass wenn man sich für Jesus entscheidet, dass das dann Familienprobleme mit sich bringt. Wenn ich mich für Jesus entscheide, dann entscheiden sich viele Menschen gegen mich. Das Richtige zu tun, den richtigen Weg zu gehen, kann oft zu Konsequenzen führen, die sich gar nicht richtig anfühlen. Und dennoch ist es gerade dann umso wichtiger, dass man den Kurs hält, dass man den richtigen Weg weitergeht. Und gerade da braucht man dann Ermutigung und Unterstützung. Nur zu wissen, dass das die richtige Entscheidung ist, ist oft zu wenig. Und das ist eine Sache, wofür die Gemeinde da ist. Dass man sich gegenseitig Beistand gibt und Zuspruch gibt, gerade in schwierigen Zeiten, dass man nicht nur sagt, sondern dass man das auch spüren lässt, dass man füreinander da ist. Und genau diesen Zuspruch braucht eben auch Mose in dieser Zeit. Und er bekommt diesen Zuspruch von Gott höchstpersönlich. Und das sehen wir dann jetzt in Kapitel 6, die ersten Verse, was Gott darauf zu sagen hat. Aber bevor wir in Kapitel 6 weitergehen, möchte ich noch einen Schritt zurück machen und fragen, so wie Mose das auch gefragt hat: Herr, warum behandelst du dieses Volk so schlecht? Wenn wir in der Zeit dann ein bisschen weiter nach vorschauen, es wird dann auch eine Zeit geben, wo das ganze Volk wegen ihren Ungehorsam und wegen ihrer Sünde gegen Gott ins Exil geschickt wurde. Es war eine Strafe, ein Gericht Gottes. Aber hier ist ja die Sachlage eine andere. Warum war denn das Volk in der Sklaverei in Ägypten? Wenn wir uns zurückerinnern, es war zuerst Abraham, Isaak, Jakob, dann ist eine Hungersnot gekommen, dann ist Josef gewesen, der Retter, ein Bild für Jesus eigentlich, der sie dann vor dieser Hungersnot gerettet hat und die ganze Familie, es war damals noch gar kein Volk, sondern nur eine große Familie, er hat sie nach Ägypten gebracht, dort ist es ihnen gut gegangen. Und so endet dann das erste Buch Mose, ein Happy End. Es war keine Sünde vom Volk oder von der Familie oder kein Strafgericht Gottes, sondern es ist das, was sich dann im zweiten Buch Mose weiterentwickelt hat, diese 400 Jahre lang, dass es von diesem Happy End vom ersten Buch Mose plötzlich in die Sklaverei abgerutscht ist und dass die Zeit gar nicht mehr gut war. Und da stellt sich dann berechtigt die Frage, warum warum, Gott, behandelst du dieses Volk so schlecht? 400 Jahre Sklaverei, Schmerz, Leid, ohne irgendeinen Sinn dabei zu sehen. Und das erleben wir auch manchmal, dass wir in Situationen kommen, die einfach nicht gut sind, wo das Leben es einfach scheinbar nicht gut mit uns meint. Und dann fragen wir auch, warum? Was habe ich getan, dass ich das jetzt verdiene? Und oftmals gibt es dann keine Antworten drauf. So ging es dem Volk eben damals auch. Und Mose hat auch keine Antworten gehabt. Für ihn war das auch ein großes Fragezeichen. Und ich möchte jetzt absichtlich nicht sagen, dass da überall eine symbolische Bedeutung dabei ist, sondern ich würde es eher eine geistliche Komponente nennen. Die Sklaverei damals ist ein Bild für die Sklaverei der Sünde. Und Gott hat seinen Sohn, das Volk Israel, aus Ägypten geführt. Und er hat auch später dann seinen Sohn Jesus aus Ägypten geführt. Jesus oder Mose damals war der Retter, ein Bild für Jesus, der uns gerettet hat. Das Blut des Lammes am Türpfosten ist ein Bild des Blutes Jesu am Kreuz. Also es hat da sehr viele geistliche Komponenten in all diesen Geschichten. Aber davon hatten die Sklaven damals, während dieser 400 Jahre lang, die hatten da nichts davon und die haben auch nichts davon verstanden. Die haben einfach nur gelitten und haben nicht gewusst, warum. Und die erste Generation hat nichts davon gehabt, die zweite Generation hat nichts davon gehabt, die dritte hat nichts davon gehabt. Erst die vierte Generation wurde dann aus dieser Sklaverei befreit und auch diese Generation hat dann das gelobte Land nicht gesehen, aus eigenem Verschulden, weil sie sich schuldig gemacht haben vor Gott. Erst die fünfte Generation ist dann ins gelobte Land reinkommen. Was will ich damit sagen? Das ist die Lektion 2. Vieles im Leben können wir aus der Froschperspektive einfach nicht verstehen. Es gibt Fragen, auf denen wir keine Antworten kriegen. Vieles ergibt dann langfristig sehr wohl Sinn, sogar sehr viel Sinn. Aber zu Lebzeiten hatten diese Menschen damals nichts davon gehabt. Und das kann, finde ich, uns auch ermutigen, dass man, wenn einfach im Leben Dinge passieren, die wir nicht einordnen können, die scheinbar überhaupt keinen Sinn ergeben, die uns völlig aus der Bahn werfen und die einfach nur schlimm sind, dass wir trotzdem dranbleiben. Dass wir trotzdem den Weg mit Jesus weitergehen. Komme, was wolle. Wenn man sich auf die Seite Jesu stellt, dann ist man definitiv auf der Siegerseite. Aber es fühlt sich oftmals nicht so an wie die Siegerseite. Gerade wenn man verfolgte Christen fragt, für die fühlt sich das sicher nicht an, als wären sie die großen Sieger. Aber sie stehen definitiv auf der Siegerseite. Und am Ende werden alle Probleme und Fragezeichen verschwinden. Aber oftmals halt erst am Ende. Und der Weg zum Ziel ist oftmals steinig und hart und voller Fragezeichen. Und auf diesem Weg hilft eben Ermutigung. Und Mose bekommt hier eine dreifache Ermutigung. Und diese Ermutigung gilt auch für uns. Das haben wir jetzt im 6. Kapitel, ab Vers 1. Da sagte Jahwe zu Mose, jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Mit großer Gewalt werde ich ihn zwingen, Israel ziehen zu lassen. Ja, er wird das Volk sogar aus seinem Land fortjagen. Dann sagte Gott zu Mose, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaak, Jakob als Gott der Allmächtige erschienen. Aber unter meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Da sieht man ein bisschen so die fortlaufende Offenbarung der Bibel. Und dann habe ich auch meinen Bund mit ihnen geschlossen. Ich habe versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land, in dem sie als Fremde lebten. Auch das Stöhnen der Israeliten, die von den Ägyptern wie Sklaven behandelt werden, habe ich gehört. Da habe ich an meinen Bund gedacht. Sag deshalb zu den Israeliten, ich bin Jahwe, ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe, und gebe es euch zum bleibenden Besitz, ich, Jahwe. Mose sagte das alles den Israeliten, aber sie glaubten ihm nicht. So entmutigt und erschöpft waren sie von der schweren Arbeit. Da sagte Jahwe zu Mose, geh zum Pharao, dem König von Ägypten, und verlange von ihm, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Wir haben vor vielen Jahren einmal eine Predigtreihe gehabt, da haben wir dieses Bild hier verwendet. Doch Mose erwiderte Jahwe, nicht einmal die Israeliten haben auf mich gehört. Wie sollte es da der Pharao tun? Ich bin nun einmal ungeschickt im Reden. Aber Jahwe redete mit Mose und Aaron und schickte sie erneut zu den Israeliten und zum Pharao, dem König von Ägypten, denn sie sollten die Israeliten aus Ägypten herausführen. Ja. Vor Jahren haben wir mal Predigtreihe gehabt, wo wir dieses Bild verwendet haben. Und das zeigt drei wichtige Bereiche. Und anhand dieser Bereiche kann man eigentlich von der ersten Seite bis zur letzten Seite durch die ganze Bibel durchgehen und so die Bibel besser verstehen. Diese Bereiche sind, oder Aspekte sind Gottes Herrschaft, symbolisiert durch die Krone, Gottes Volk und Gottes Land. Und diese drei Aspekte finden wir eigentlich in der Bibel immer und überall. Und das kann helfen, das große Bild der Bibel zu verstehen und Zusammenhänge zu erkennen. Jetzt während dieser 400 Jahre in der Gefangenschaft war das alles ziemlich grau in grau, eine ziemliche Nebelsuppe. Gottes Volk hat in der Sklaverei gelebt. Gottes Land, das er versprochen hat, das war in weiter Ferne unerreichbar für sie. Und Gottes Herrschaft, ja, davon war auch nichts zu spüren. Sie haben berechtigt gefragt, Gott, wo ist deine Herrschaft, wo ist deine Macht, wo ist deine Kraft? Gott, wo bist du? Also es war einfach alles nur grau und grau und nichts davon war zu sehen oder zu erleben. Aber all das wird sich jetzt innerhalb kürzester Zeit rapide ändern. Gottes Volk wird aus der Sklaverei befreit werden. Sie machen sich auf in Gottes versprochene Land und auf dem Weg dorthin werden sie seine Herrschaft, seine Macht, seine Kraft sehen und erleben können. Und auch in den Versen, die wir jetzt gerade gelesen haben, sehen wir genau diese drei Aspekte durchscheinen. Und wir haben eben diese dreifache Ermutigung. Gott ermutigt durch seine Macht und durch seine Kraft. Gott ermutigt durch seine Verheißungen des Landes. Und Gott ermutigt durch seinen Bund mit seinem Volk. Gott ermutigt durch seine Macht und Kraft. Das sehen wir im ersten Vers gleich. Mit großer Gewalt werde ich den Pharao zwingen, Israel ziehen zu lassen. Und ab Vers 6 dann, sagt deshalb zu den Israeliten, ich bin Jahwe, ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Wie oft kommt in diesen Versen das Wort Ich vor? Es ist nicht Zufall, es ist nicht der Pharao, der irgendwas entscheidet. Nein, Jahwe, Gott selbst, hat die Kontrolle und es passiert das, was er entscheidet. Der Pharao, der selbsternannte Gottkönig, der wird erfahren, dass er nicht Gott ist. Gott ist Gott und sonst keiner. Und bei allen Problemen und Sorgen und Nöten, die wir haben, ist es gut, es auch immer wieder uns in Erinnerung zu rufen, dass Gott Gott ist und dass er allein über allem steht und dass er alle Macht und Kraft und alle Herrschaft hat. Und auch gerade bei so beängstigenden Entwicklungen in der Weltgeschichte, die wir jetzt momentan erleben, mit Russland, mit Israel, mit all den arabischen Ländern, ist es beruhigend zu wissen, dass Gott alle Macht hat. Und dass alles so passiert, wie er es geplant hat, nach seinem Zeitplan. Nicht Putin, nicht die USA, nicht muslimische Terroristen, nicht der Teufel selbst kann irgendetwas daran ändern. Sie alle haben nur genau die Handlungsgewalt, die Gott ihnen gegeben hat, zur passenden Zeit. Warum war gerade dieser starrsinnige Pharao genau zu dieser Zeit an der Macht? Damit Gott seine Macht an ihm demonstrieren kann. Warum ist es gerade jetzt zum Ukraine-Krieg gekommen? Warum sind gerade jetzt diese Konflikte im Nahen Osten? Weil das genau nach Gottes Plan und nach seiner Zeit abläuft. Und wir können uns eigentlich beruhigt zurücklehnen, beten und abwarten. Und andere ermutigen, dass sie die Entscheidung für Jesus treffen, solange noch Zeit ist. Die zweite Ermutigung, Gott ermutigt durch seine Verheißungen und seine Versprechen. Vers 2, ich bin Jahwe. Vers 3, ich bin Abraham, Isaak und Jakob als Gott der Allmächtige erschienen. Ich habe versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land, in dem sie als Fremde lebten. In Vers 8, ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe und gebe es euch zum bleibenden Besitz, ich, Jahwe. Gott hat es versprochen und er wird es erfüllen. Und auch uns hat er ein Land versprochen. Und wir sind am Weg dorthin. Wir haben hier keine bleibende Staatsbürgerschaft. Wir sind Pilger auf dem Weg, auf der Durchreise in unser Land. Und auch diese Gewissheit beruhigt und ermutigt, gerade dann, wenn ein Hochwasser unsere Keller überflutet, wenn Naturkatastrophen unser Hab und Gut zerstört, wenn wir Besitz verlieren, der in Wirklichkeit gar nicht uns gehört hat. Gott hat etwas Besseres für uns in Vorbereitung. Und Jesus selbst richtet unsere Unterkunft gerade für uns her. Und auch diese Wahrheit müssen wir uns einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Und diese Gewissheit beruhigt einfach und ermutigt, zu wissen, es gibt etwas Besseres, es ist in Vorbereitung und alles, was da passiert, ist in seiner Hand. Die jetzigen Probleme und Nöte, das sind nicht der Schlussstrich. Und Gott ermutigt auch durch seinen Bund. Ab Vers 4. Und dann habe ich auch meinen Bund mit ihnen geschlossen. Auch das Stöhnen der Israeliten, die von den Ägyptern wie Sklaven behandelt werden, habe ich gehört. Da habe ich an meinen Bund gedacht. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Bünde sind in der Bibel ein großes Thema. Es gibt gleich mehrere davon. Aber diesen Bund hat Gott eben mit Abraham geschlossen, mit ihm und weiterführend dann mit seinem ganzen Volk. Und das ist auch der Grund, warum das Volk Israel nie aufhören wird zu existieren, weil es Gottes Volk ist. Und wir sind eingepfropft in dieses Volk. Und er hat mit uns einen neuen Bund geschlossen. Und deshalb wird auch die Gemeinde nie aufhören zu existieren, egal was da kommt. Und deshalb können wir auch trotz Schwierigkeiten Mut fassen und zuversichtlich in die Zukunft blicken und gehen, so wie auch Mose und Aaron. Und zum Schluss, Vers 13 dann, das ist dann so die Überleitung für die nächste Predigt. Aber Jahwe redete mit Mose und Aaron und schickte sie erneut zu den Israeliten und zum Pharao, dem König von Ägypten. Denn sie sollten die Israeliten aus Ägypten herausführen. Gottes Herrschaft, Gottes Volk, Gottes Land. Das war Ermutigung für Mose und für die Israeliten damals und es soll auch Ermutigung sein für uns. Gott hat alle Macht und Herrschaft. Wir sind sein Volk und er beschützt uns. Und er hält eine ewige Unterkunft für uns bereit. Ich möchte schließen mit Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit ganzem Frieden in eurem Glauben. So wird auch eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes über jedes Maß hinaus wachsen. Amen.